Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
1453. Das ist die aktuelle Zahl, die letzte bekannte Zahl zumindest, aus dem Jahr 2017. 1453 Mal wurden 2017 in Deutschland antisemitische Delikte begangen. Man könnte auch sagen, viermal am Tag strafrechtlich relevanter Antisemitismus in Deutschland. Gewalttaten, Sachbeschädigungen, größtenteils Volksverhetzung. 1377 von diesen 1453 Straftaten, also fast alle, waren rechtsextrem motiviert, kamen also von Neonazis, Nationalsozialisten oder wie die sich sonst nennen mögen. Aber es bleiben noch etwa 80 Straftaten, die nicht aufs rechte Konto gehen. Und die kommen größtenteils, laut Polizei, von, Zitat, ausländischen Judenfeinden oder religiös motivierten Antisemiten wie von Islamisten. Neonazis und Islamisten, Glatzen und Bartträger, könnten ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein, aber in ihrem Hass kommen sie zumindest in der Statistik zueinander. Zu zweit hasst man weniger allein. Und das nicht erst seit gestern.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Hi, grüß dich.
Also der Islam und der Nationalsozialismus, denen läuft man Hand in Hand ja nicht gerade oft über den Weg. Viel eher greifen Neonazis Muslime hier in Deutschland an, jagen sie oder zünden Nagelbomben in Migrantenvierteln, um das mal alles vielleicht nicht zu vergessen. Aber eben zur Zeit der Nazi-Diktatur, Matthias, gab es doch eine Art Freundschaft oder Zusammenarbeit zwischen Nazis und radikalen Muslimen. Wie kam das zustande?
Naja, also man muss sich ja vorstellen, das wesentliche Ziel der rassistischen Politik Deutschlands, jedenfalls zwischen 33 und 45, war es ja, die Juden möglichst auf der ganzen Welt, muss man sagen, umzubringen. Und dazu hat man an sich jede Form von Unterstützung durch andere Staaten gesucht. Insofern also liegt eine Kontaktaufnahme mit den arabischen Führern geradezu auf der Hand. Die nämlich befürchteten seit der Balfour-Deklaration vom November 1917, dass es nicht etwa ein arabisches Großreich geben werde, wie ihnen die Briten im Ersten Weltkrieg versprochen hatten, sondern dass inmitten dieses Gebietes eine, wie es in der Balfour-Deklaration heißt, nationale Heimstätte des jüdischen Volkes errichtet werde. Zwar wird im Einzelnen natürlich darüber gestritten, wie groß die Kollaboration der Araber mit den Deutschen war, aber im Ziel, nämlich die Vertreibung der Juden, in diesem Ziel waren sie sich einig. Und diese Einigkeit hat Hitler in einer Weisung schon Mitte 1941 definiert, als gerade deutsche Truppen die Sowjetunion überfallen hatten. Nach diesem Krieg, so Hitler, sollten die Deutschen die arabische Freiheitsbewegung für die deutschen Kriegsziele im Nahen Osten ausnutzen.
Und zu so einer nazi-deutschen arabischen Zusammenarbeit ist es dann ja auch gekommen.
Ja, aber es ist nicht so ganz klar, wie groß das Ausmaß und auch wie groß die Bedeutung nun tatsächlich war. Al-Husseini, der spätere Großmufti, bot schon 1933 den Nazis seine Unterstützung an, aber er stieß zunächst einmal auf wenig Gegenliebe, weil Hitler, die britische Regierung, die ja Kolonialmacht im Auftrage des Völkerbundes in Palästina war, nicht verärgern wollte. Aber im Laufe der Zeit und eben auch der Erkenntnis, dass die Engländer nicht auf Hitlers Plan eingehen würden, mit den Deutschen gemeinsame Sache zu machen, änderte sich auch das Verhältnis zur arabisch-palästinensischen Bewegung unter der Führer eben jenes Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini. Er wurde von Hitler empfangen, nachdem er Ende 1941 nach Deutschland geflohen war. Und der deutsche Außenminister von Ribbentrop unterstützte ihn und er residierte in einer prunkvollen Villa, die ihm sozusagen ein standesgemäßer Statthalter der arabisch-palästinensischen Bevölkerung auswies.
Das war also wirklich eine historisch faktische, bewiesene Zusammenarbeit zwischen dem Islam und einem Nationalsozialismus. Es gibt aber auch heute immer noch eine Diskussion, ob Nationalsozialismus, vielleicht eher Faschismus und Islam nicht irgendwas gemeinsam haben.
Ja, das ist irgendwie auch schon erstaunlich, diese Debatte. Aber erinnern wir uns mal an den Beginn der 2000er Jahre, als im Libanon Krieg herrschte. Und viele Politiker im Übrigen aus der ganzen Welt sich zu diesem Konflikt und seinen möglichen Gründen äußerten. Einer von ihnen war der damalige amerikanische Präsident George Bush. Und der sagte im Blick auf die Länder, die Hisbollah unterstützen, sie verbreiteten einen, Zitat, islamischen Radikalismus, islamischen Faschismus. Nun ist der Präsident der Vereinigten Staaten kein Wissenschaftler und er kann Worte nutzen, die er für richtig hält. In der Wissenschaft aber ist dieser Begriff heftig umstritten. Die einen bezeichnen den Islam als eine totalitäre Ideologie und verweisen auf angebliche weltanschauliche Gemeinsamkeiten zwischen ehemaligen faschistischen Organisationen in Europa und bestimmten islamischen Organisationen von heute. Dem halten andere natürlich entgegen. Der Begriff nehmen eine ganze Religionsgemeinschaft in Haft und die verweisen dann darauf, dass die nationalsozialistische Ideologie in vielen arabischen skandinavischen Ländern mit scharfer intellektueller Rhetorik bekämpft worden sei. Also, der Begriff ist heftig umstritten und die tatsächlichen oder vermeintlichen Übereinstimmungen deswegen eben auch.
Aber auf diese eine Übereinstimmung, den erwähnten Großmufti von Jerusalem, schauen wir gleich nochmal genauer hier in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Mohammed Amin al-Husseini. Ihr habt seinen Namen eben schon bei Matthias gehört, hier in eine Stunde History. Großmufti von Jerusalem war er, muslimischer Geistlicher und Kollaborateur mit den Nazis. Geboren 1893, vor 125 Jahren. Und Felix Schledde porträtiert ihn für uns.
Im festen Glauben an den Endsieg. Ja, wie übersetzt man das denn auf Arabisch? Oder Lebensraumerweiterung?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich im Dezember 1943 eine ganze Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin.
Nachricht vom Recherchebüro Orient, Abteilung 6C13. Der Führer kann weder als Prophet noch als Mahdi dargestellt werden. Aber Jesus wäre möglich. Anscheinend sagt der Koran voraus, dass er als Ritter wiederkehren wird, um den König der Juden zu besiegen.
Dutzende Orientalisten und arabische Muttersprachler arbeiten an Propagandanachrichten, die der deutsche Kurzwellensender in die gesamte arabischsprachige Welt sendet. Die Nachrichten sollen von Mohammed Amin al-Husseini gesprochen werden, dem Mufti von Jerusalem. Er lebt seit Ende 1941 in Berlin und hilft den Deutschen sowohl bei der Rekrutierung muslimischer SS-Verbände auf dem Balkan als auch bei der Verbreitung anti-alliierter Propaganda im arabischen Raum.
Was wissen wir über al-Husseini?
Vermutlich zwischen 1893 und 97 geboren, Spross des Husseini-Clans, eine der einflussreichsten Familien Palästinas. Studium an der Militärakademie Istanbul.
Hat er gedient?
Hat als Artillerieoffizier der osmanischen Armee gegen die Briten gekämpft. Wechselt 1916 die Seiten, als die Araber gegen die Osmanen rebellieren. Nach dem Krieg engagiert er sich für den arabischen Nationalstaat Großsyrien. Schreibt unter anderem Artikel für die Zeitung Südliche Syrien.
Palästina kommt unter britische Mandatsverwaltung und die ehemaligen Verbündeten tun nicht viel, um den Traum eines Staates Großsyrien wahrzumachen. Al-Husseinis Enttäuschung nimmt zu. Erst recht, als ein Schreiben des britischen Außenministers Arthur Balfour publik wird. Die sogenannte Balfour-Deklaration.
Die britische Regierung betrachtet die Etablierung eines Heimatstaates für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird ihr Bestes tun, um das Erreichen dieses Ziels zu unterstützen.
Am 4. April 1920 eskaliert in der Altstadt von Jerusalem die Spannung zwischen Zionisten und Arabern. Gleich drei religiöse Feste fallen an dem Tag zusammen. Das jüdische Pessach, das christliche Ostern und das muslimische Nebi Musa. 60.000 bis 70.000 Araber strömen in die Stadt. Eine chaotische Situation, in der al-Husseini nationalistische Reden schwingt. Was dann passiert, berichtet die London Times.
Die Juden attackieren uns. Es ist nicht bekannt, ob dieser Ausruf einen wahren Hintergrund hat, aber er startete die Unruhen. Die Männer an der Spitze der Prozession rannten zum Tor, während die übrigen stoppten und jeden Juden in ihrer Nähe angriffen. Aber die Juden schienen vorbereitet zu sein, denn sie waren mit Messern bewaffnet.
Die Ausschreitungen dauern drei Tage. Am Ende sind 5 Juden und 4 Araber tot und insgesamt 240 Menschen verletzt. Al-Husseini aber geht aus dem Chaos als Gewinner hervor. Die Briten ernennen ihn zum Mufti von Jerusalem.
Was? Der höchste islamische Geistliche von Jerusalem ist gar kein Geistlicher.
Britische Kolonialstrategie. Divide et impera. London will die beiden mächtigsten Familien Jerusalems gegeneinander ausspielen. Die Husseinis und die Nashashibis.
Schließlich aber beißt Husseini auch in die fütternde Hand der Briten, als er einen anti-britischen Putsch im benachbarten Irak unterstützt. Von den Briten nicht mehr länger protegiert, flieht er über Teheran, Istanbul und Rom bis nach Berlin. Der Mufti hält die Deutschen für Freunde der palästinensischen Nationalbewegung und schreibt an Nazi-Außenminister Joachim Ribbentrop.
In unseren Besprechungen mit Ihnen haben wir das Vertrauen des arabischen Volkes zu den Achsenmächten und ihren hohen Zielen zum Ausdruck gebracht. Und wir haben die Bereitschaft des arabischen Volkes zur Teilnahme am Kampf gegen die gemeinsamen Feinde bis zum Endsieg erklärt.
Aber aus dem Endsieg wurde nichts. Und als Deutschland 1945 kapituliert, muss auch der Mufti fliehen. Nach kurzer französischer Gefangenschaft kehrt er nach Palästina zurück, um dort seine Mission wieder aufzunehmen. Noch 30 Jahre lang wird Mohammed Amin al-Husseini seinen Kampf für ein freies Palästina fortführen.
Wer war der Großmufti von Jerusalem? Wer war Mohammed Amin al-Husseini? Felix Schledde hat ihn uns vorgestellt hier in eine Stunde History. In der Person des Großmuftis von Jerusalem finden Halbmond und Hakenkreuz zusammen. Von diesem Großmufti, Mohammed Amin al-Husseini, habt ihr eben schon eine Menge erfahren hier in eine Stunde History. Halbmond und Hakenkreuz ist aber darüber hinaus auch der Titel eines Buches von Martin Küppers, wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, wo die Geschichte der NS-Verbrechen untersucht wird. Herr Küppers, grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Aus Ihrer Sicht, wie fügt sich dieser Großmufti da ins Bild, ins große Ganze? Wer war er und was wollte er?
Ja, Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, Großmufti genannt von der nationalsozialistischen Propaganda, ist sicherlich eine der wichtigsten und populärsten arabischen Personen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und er hat politisch das Kunststück, wenn man so will, vollbracht, dass er einen palästinensischen, ja durchaus nachvollziehbaren und berechtigten Kampf für nationale Unabhängigkeit verbunden hat, ganz bewusst und ohne politische Not verbunden hat mit Antisemitismus, mit dem Kampf gegen die Juden in Palästina und hat es dadurch immerhin geschafft, diesen Konflikt zwischen arabischer Bevölkerungsmehrheit und der kleinen jüdischen Minderheit im Beginn des 20. Jahrhunderts zu internationalisieren zum einen und zu konfessionalisieren zum anderen. Das heißt, er hat diesen regionalen Konflikt damals im Grunde genommen bedeutungslos ins Licht der Weltöffentlichkeit gerückt und er hat im Grunde genommen auch auferlegt, dass es quasi Pflicht einer gläubigen Muslima und eines gläubigen Moslems sein würde, für Palästina und gegen die Juden zu kämpfen.
Mhm. Aber war sein Antisemitismus dann ein rein politischer Schachzug oder war er wirklich beseelter Antisemit?
Ich würde sagen, er war tatsächlich Antisemit von qua Persönlichkeit und er hat entschieden, dass dieser Kampf für ein unabhängiges Palästina untrennbar mit dem Kampf gegen den Yishuv, gegen die Juden in Palästina verbunden werden müsse. Das ist also einerseits persönliche Haltung, Einstellung, Vorurteil, andererseits aber auch ganz entscheidendes politisches Mittel.
Und ist das ideologisch deckungsgleich zum Antisemitismus der Nazis?
Nein, da müssen wir natürlich unterscheiden zwischen einem Antijudaismus oder Antisemitismus in der Großregion des Islam. Das hat Traditionen auch seit dem frühen Mittelalter, wird aber im 20. Jahrhundert dann ganz entscheidend von modernen Antisemitismus, der teilweise aus Europa importiert wird, mit Gedankengängen, mit Vorurteilen aufgeladen. Und Amin al-Husseini ist sicherlich eine der Personen, die beide Seiten in sich vereint und das zu einem wichtigen, radikalen politischen Ausdrucksmittel formt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, aus dem Westen zum Teil auch importiert. Ich finde ja, Herr Küppers, das ist wirklich eine große historische Absonderlichkeit, dass es da diesen Radiosender gab, ein Radiosender im brandenburgischen Zesen, der von dort aus antisemitische Propaganda in die arabische Welt sendete. Was hat es mit diesem Sender auf sich gehabt?
Ja, Radio Zesen, Radio Berlin, im April 1939 auf Sendung gegangen. Das ist quasi im Vorfeld der Olympischen Spiele, ist der damals stärkste Mittelwellensender weltweit. Und die Nationalsozialisten haben begonnen, im April 1939 Propaganda, Nazi-Propaganda in die ganze Welt zu senden. Das ging nach Lateinamerika, das ging nach Asien, da gab es beispielsweise auch ein ausführliches Programm auf Indisch, auf Farsi, auf Persisch eben auch, auf Farsi. Und die größte Abteilung dieses Nazi-Propagandasenders war aber die arabische. Dreimal pro Tag für jeweils eine knappe Stunde wurde in den gesamten Nahen und Mittleren Osten auf Arabisch NS-Propaganda gesendet. Und das hatte eine gigantische Wirkung. Es gibt britische Berichte aus der damaligen Zeit, die andeuten, wie gut dieser Propagandasender funktionierte. Und es gibt genauso Berichte von Verbindungsleuten der Nationalsozialisten in dieser Großregion, die das Gleiche ausdrücken. Die Propaganda war effizient, sie war teilweise sicherlich erfolgreich und das war ein wichtiges Medium angesichts der durchaus auch noch hohen Prozentsatz vorhandenen Analphabetismus, natürlich ein wirksames Medium, die dortigen Gesellschaften zu erreichen.
Jetzt wissen wir natürlich alle um den Holocaust und die Judenverfolgung in Europa im und schon vor dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich sogar auch noch danach. Gab es denn aber in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts jetzt als Folge dieser ganzen antisemitischen Propaganda irgendwelche Pogrome oder auch Massaker in der arabischen Welt zu beobachten?
Ja, es gibt eine Vielzahl von antijüdischen Ausschreitungen und Pogromen in der arabischen Welt. Ich würde aber gerne noch differenzieren. Und zwar müssen wir für die ganze Großregion annehmen und das mit hoher Sicherheit, dass jeweils Mehrheiten der dortigen Gesellschaften, der muslimischen Bevölkerungsanteile für ein friedliches Auskommen mit der jüdischen Minderheit in den jeweiligen Ländern waren, an persönlichen Beziehungen interessiert waren und es sind jeweils nur kleine radikale Minderheiten, die eben Antisemitismus prägten, den propagierten und damit teilweise auch Bevölkerungsmehrheiten, Gesellschaftsmehrheiten mundtot machten. Diese radikalen Minderheiten prägten das Bild in den 1930er, 1940er Jahren und prägen es teilweise in Kontinuitäten bis heute. 1920, ein wichtiger Einschnitt, anlässlich eines muslimischen Feiertags, Nebi Musa, wandelt sich eine Prozession quasi in einen antisemitischen Demonstrationszug, fällt in das auch jüdische Viertel in Jerusalem ein und in der Folge gibt es im Verlauf dieses Pogroms mehrere Tote. Die Situation eskaliert weiter. In Palästina 1929 beispielsweise das Pogrom in Hebron mit über 76 Toten unter der alten jüdischen Bevölkerung, unter der alten jüdischen Gemeinde dieser Stadt. Allerdings auch viele, und das ist eben wieder die andere Seite, die von ihren arabischen Nachbarn geschützt, versteckt, vor diesem antisemitischen Mob gerettet werden. 1936 bis 1939, der sogenannte arabische Aufstand, da gibt es fast täglich Angriffe auf Juden, Mordanschläge, Übergriffe mit im Verlauf dieser Jahre vielen hundert Toten. Und das setzt sich dann weiter fort über 1945 hinaus.
Martin Küppers, Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, wo die Geschichte der NS-Verbrechen studiert und erforscht wird, bei uns in einer Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Herr Küppers, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Ein muslimisch-arabischer Großmufti und deutsche Nationalsozialisten. Vereint im Antisemitismus. Gruselige Kombination, der wir da heute in eine Stunde History auf den Spuren sind. Allerdings, wenn man mal an Ende letzten Jahres denkt, da verbrennen ein paar Typen in Berlin vom Brandenburger Tor eine kleine weiße Fahne mit einem Davidstern drauf. Israel-Hass, vielleicht auch Judenhass. Und ich meine, da hätten sich die ein oder anderen Glatzköpfe sicher gleich mit ans Feuerchen stellen können. Muslime und der Antisemitismus. Darüber reden wir mal mit Hamed Abdel-Samad, Politologe. Und ihr seid ihm vielleicht schon mal als ziemlich eindeutigen Islamkritiker über den Weg gelaufen. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, Integration, ein Protokoll des Scheiterns. Grüße Sie, Herr Abdel-Samad.
Hallo, guten Tag.
Diese Bilder vom brennenden Davidstern in Berlin, angezündet von ein paar jungen deutsch-arabischen Demonstranten, was denken Sie da, was fühlen Sie da auch, wenn Sie das sehen?
Eigentlich, das widerspiegelt das, was an vielen Schulen sowieso passiert, wenn das Wort Jude als Schimpfwort dort gilt. Mhm. Da, wo viele Schüler aus dem muslimischen Kulturraum es nicht aushalten, wenn man über den Antisemitismus spricht und immer die Schuld immer an Israel, aber auch nicht durch Argumente, sondern durch Emotionen. Es ist auch ein Ausdruck von Sprachlosigkeit und auch Ausdruck von Erziehung zum Hass. Diese Erziehung von Hass gegenüber Israel ist in der arabischen Welt gang und gäbe und ist auch im Migrantenmilieus gang und gäbe.
In einem Interview mit der Berliner Zeitung, da sagen Sie, wenn man den Koran wörtlich nimmt, dann gibt es im Islam definitiv eine Grundlage für Antisemitismus. Auf welche Stellen beziehen Sie sich da?
Also es gibt im Koran zahlreiche Stellen, die die Juden als unehrliche Menschen bezeichnen. Es gibt in der Biografie des Propheten die Stelle, dass die Juden Mohammed vergiftet haben und dass die Juden schlimmer als die Vieh sind. Und es gibt natürlich die berühmteste Aussage des Propheten Mohammed, die bis vor wenigen Jahren in der Hamas-Karte stand. Der jüngste Tag wird nicht kommen, bevor Muslime gegen die Juden kämpfen. Und die Juden werden sich verstecken hinter Steinen und Bäumen. Und die Steine und die Bäume werden sprechen und sagen, O, du Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und töte ihn. Hier gibt es eine Fantasie von einem Heil der islamischen Welt, der damit beginnt, alle Juden auszurotten. Und das kommt nicht von ungefähr, dass das natürlich durch auch den Nahostkonflikt noch einmal gesteigert wird. Aber der Nahostkonflikt alleine ist nicht für diesen Hass verantwortlich.
Aber wenn ich zum Beispiel auch die Bibel wörtlich nehme, in der es mal wieder heißt, dass die Juden Jesus getötet hätten, dann wird auch klar, dass auch fürs Christentum an vielen Stellen, wenn man denn die Bibel wörtlich nimmt, die Juden das Allerletzte sind. Nur Gott sei Dank nehmen weder Christen noch Muslime auf der ganzen Welt Bibel und Koran wörtlich. Muss man da nicht sehr vorsichtig sein, Islam und Antisemitismus auseinanderzuhalten?
Nein. Als die Christen im Mittelalter die Bibel ernst genommen haben und wörtlich genommen haben, dann gab es auch Antisemitismus, der religiös natürlich auch motiviert war. Die Christen, zumindest hier in Europa, haben sich von dieser Last befreit und nehmen die Bibel nicht mehr ernst oder nicht wörtlich das wichtige Wort. Wer heute die Bibel wörtlich nimmt, gilt als Fundamentalist. Aber anders ist es bei Muslimen. Wer den Koran wortwörtlich nimmt, ist nur ein gläubiger Muslim, ist nicht Fundamentalist für uns. Und der Stellenwert des Korans heute kann man nicht vergleichen mit dem Stellenwert der Bibel. Der Koran gilt nach wie vor der Mehrheit der Muslime als Verfassung für den Alltag, als Wegweiser. Und das, was darin steht, ist die absolute Wahrheit für alle Zeiten. Der Koran gilt als das ewige Wort Gottes und das letzte Wort Gottes. Und wenn man natürlich diese Stellen aus ihrem historischen Kontext herauszieht, was viele leider auch Imame machen, dann ja, schürt das Hass gegenüber Juden und Christen und Ungläubige und so weiter und so fort. Die Lösung kann natürlich sein, dass man den Koran historisch kritisch betrachtet und historisiert. Das habe ich übrigens auch in meinem Buch über den Koran gemacht, damit man das Buch besser versteht in seinem historischen Kontext und nicht auf heute anwendet.
Aber wenn ich an die Muslime denke, die mir so tagtäglich in der Bundesrepublik Deutschland begegnen, sind das meines Erachtens keine Leute, die den Koran wortwörtlich nehmen.
Gut, ein Moslem ist nicht ein Koran auf zwei Beine automatisch. Und es gibt viele Muslime, die selbstverständlich schon längst sich an der Moderne angepasst haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf der anderen Seite viele Abgehängte haben, viele hasserfüllte Menschen haben, die mit Hass auf Juden insgesamt, aber ganz besonders auf Israel sozialisiert sind. Man darf nicht pauschalieren oder pauschalisieren und alle in einen Topf werfen. Man darf aber gleichzeitig die Probleme nicht unter den Teppich kehren und man muss das Kind beim Namen nennen.
Lassen Sie uns nochmal an die Demo in Berlin denken, von der ich am Anfang sprach. Da ging es ja darum, dass die USA, das speziell Trump, Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkennen will. Was natürlich eine Beleidigung für alle Palästinenser und Araber ist, die Jerusalem als eigene oder zumindest irgendwie geteilte Hauptstadt sehen. Und wenn da jetzt ein Davidstern verbrannt wird, ist das nicht ein absolut ekliger und dummer, aber vor allem auch politischer Akt? Ist das auch Antisemitismus?
Es ist auch Antisemitismus, denn die Verbrennung der Israel-Fahne gehört zum politischen Ritual auf fast allen Demos in der arabischen Welt seit Jahrzehnten. Es ist nicht nur diese Situation, sondern egal, auch wenn man gegen den eigenen Herrscher, ich erinnere mich, ich war ja am Tahrirplatz bei den Demonstrationen gegen Mubarak und da wurde auch Mubarak mit einem Davidstern auf seine Stirn sozusagen verbrannt, alles Fahne. Das gehört eigentlich zu den typischen Sachen. Und wenn wir von der Historie sprechen, dann darf ich daran erinnern, dass seit Jahrzehnten Hitlers Mein Kampf zu den Dauerbestsellern in jeder arabischen Hauptstadt. Und mittlerweile schwappt natürlich die arabische Welt durch Migration nach Europa. Ich kann es verstehen, wenn ein Palästinenser, der seine Familie verloren hatte, hierher gekommen ist und Hass auf Israel hat. Ich kann es verstehen, wenn ein Libanese aus dem Südlibanon das tut. Aber ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn Marokkaner zusammen mit Afrikaner, zusammen mit Pakistanis auf der Straße gehen und schreien Juden ins Gas. Das ist purer Antisemitismus.
Hamed Abdel-Samad, Politologe und der Autor des Buches Integration, ein Protokoll des Scheiterns, bei uns zu Gast in eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wir haben ja eben Dr. Abdel-Samad hier gehört in eine Stunde History, der den Antisemitismus ganz klar im Islam verankert sieht. Eine Parallele zwischen Islam und Nationalsozialismus. Jetzt gibt es aber, Matthias, noch einige andere Islamwissenschaftler, die meinen, starke Gemeinsamkeiten zwischen dem Faschismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem Islam zu sehen oder sehen zu können. Auf der anderen Seite mit einer Menge Widerspruch auch für diese These.
Und wie? Der Islam, so sagt es etwa der israelische Soziologe Moshe Zuckermann, sei von anderen Momenten angetrieben als der Faschismus, sodass sich ein Vergleich oder gar eine Gleichsetzung verbiete. Allein schon die Tatsache, dass Faschismus starke antireligiöse Elemente aufweise und der Islam geradezu das Gegenteil sei, indem er den Aufbau einer Theokratie, also einer Herrschaft der Priester oder der islamischen Geistlichen anstrebe. Während faschistische Ideologien dem Staat das unbedingte Primat einräumen, spiele der Staat in einer fundamentalistischen Islamvorstellung nur eine untergeordnete Rolle. Zuckermann stellt zudem massive Unterschiede in der Vorstellung von Gemeinschaften oder Gesellschaften fest. Der faschistische, Zitat, Volksgenosse, der Teil einer gleichmacherischen Volksgemeinschaft ist, fehle im Islam gänzlich. Dort sei die Vorstellung von Gemeinschaft, der Umma, etwas vollkommen anderes, nämlich eine Bezeichnung für die religiös fundierte Gemeinschaft aller Muslime. Hier also die Eingrenzung auf die Volksgemeinschaft einer Nation, dort die Beschreibung einer weltweiten Glaubensgemeinschaft, die allerdings im 19. Jahrhundert durch den Zusatz Al-Arabiya, also arabische Nation, auch eine nationalistische Komponente dazu bekommen hat.
Wenn du jetzt schon von diesem arabischen Nationalismus sprichst, muss man eben auch klipp und klar feststellen, dass die arabischen muslimischen Staaten heute in der Regel israelkritisch eingestellt sind. Wobei sich dann ja immer die Frage stellt, ob das jetzt Antisemitismus ist oder Politik oder was auch immer sein könnte.
Naja, es wird sicher antisemitische Politiker und Parteien oder politische Gruppierungen in der arabischen Welt geben, die durch und durch wirklich antisemitisch sind. Das heißt, sie kritisieren und bekämpfen Israel, weil dort Juden leben. Sie haben grundsätzlich etwas gegen Juden wegen ihrer Religion oder noch schlimmer, weil sie der Meinung sind, dass Juden einer biologistisch betrachtet minderwertigen Rasse angehören. Solche Töne und platte Holocaust-Leugnereien konnte man aus Teheran während der Regierungszeit von Mahmoud Ahmadinejad hören, heute nicht mehr zum Glück. Darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge Kritik an Israel und der Politik der israelischen Regierung. Die Siedlungspolitik steht dabei im Mittelpunkt, aber auch die Politik in den besetzten Gebieten und die teilweise harten polizeilichen Maßnahmen, mit denen sich Israel gegen seine Nachbarn zu schützen versucht. Diese Kritik kann man teilen oder auch nicht. Schließlich wird Israel ja auch nahezu täglich mit Raketen aus den Palästinensergebieten beschossen. Jedenfalls muss diese Kritik nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Israel hat eine demokratisch gewählte Regierung, die man selbstverständlich kritisieren darf, ohne in Verdacht zu geraten, ein Antisemit zu sein. Aber manchmal vermischen sich Antisemitismus und Israel-Kritik, manchmal bewirkt der Unmut über die aktuelle Politik Israels das Hervorkommen von antisemitischen Stereotypen, die man eigentlich längst vergessen glaubte. Also, es ist ein schwieriges Feld, bei dem es nicht nur auf die Nuancen ankommt, sondern eben auch auf ganz genaue Formulierungen.
Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. Hamed Abdel-Samad ist sich ziemlich sicher, dass im Islam mehr als nur ein Quäntchen Antisemitismus steckt. Auch noch lange nach einem judenverachtenden Großmufti aus Jerusalem, mit dem wir hier heute angefangen haben in einer Stunde History. Und man kann natürlich auch versuchen, das wissenschaftlich und auch soziologisch zu erheben. David Ranahan hat dafür Interviews geführt mit Muslimen in Deutschland und England und seine Ergebnisse soll er uns jetzt in Deutschlandfunk Nova bitte doch mal schildern. Grüße Sie, Herr Ranahan.
Hallo, hallo.
Waren die Leute, mit denen Sie gesprochen haben in diesen Interviews, waren das Antisemiten?
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erstmal im Klaren sein, dass die Experten sich über die Definition dieses Begriffs von Antisemitismus nicht einig sind. Mhm. Und dazu kommt noch etwas, dass der Antisemitismusbegriff schon seit längerer Zeit, so wie ich es sehe, entführt wurde. Das Resultat von dieser Entführung ist, dass der Antisemitismusdiskurs, besonders in Deutschland, wo man so empfindlich auf alles, was antisemitisch und jüdisch ist, entgleist ist, und zwar total entgleist. Dazu gehört auch die Achtung eines muslimischen Antisemitismus.
Aber ist es denn so, dass Kritik an Israel auch gleichzeitig eine Form von Antisemitismus ist?
Meiner Meinung nach nicht. Es gibt sicher Antisemiten, die wissend, dass es nicht mehr politisch korrekt ist, sich antijüdisch zu äußern, den Weg suchen über Israel-Kritik. Nun ist genau das bei Muslimen nicht der Fall, weil zwischen der muslimischen Welt und besonders der arabischen Welt und den Juden, die mit ihrem Zionismus erfolgreich in Palästina einen Staat etablieren konnten, gibt es einen nicht gelösten und oft blutigen Territorialkonflikt. Und dagegen gibt es hier in Europa Diaspora-Gemeinden aus beiden Seiten, die sich sehr oft mit dem Schicksal, mit den Interessen, mit den Sorgen, mit dem Schmerz ihrer Völker identifizieren. Die Juden mit Israel und viele Muslimen halt mit Palästina. Und so schwappt der Israel-Palästina-Konflikt auf unsere Straßen.
Gehen wir mal wieder zu den Interviews zurück, die Sie geführt haben. Waren dann antisemitische Äußerungen immer nur Äußerungen über Israel oder gab es da noch etwas anderes?
Es waren wirklich beinahe nur über Israel, und zwar mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Nicht nur, dass die Einstellung all meiner Interviewpartner zu Juden mit dem Israel-Palästina-Konflikt verbunden sind, sie waren auch nie mit ihrer Religion verbunden. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Ich konnte zwar eine ganze Bandbreite von Vorurteilen über jüdisches Geld und jüdische Macht hören und bis auf kuriose Verschwörungstheorien hin.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Dass DM und die Börse den Juden gehört und dass die ihre Profite nach Israel regelmäßig schicken, um das israelische Militär zu finanzieren. Mhm. Dann gibt es Geschichten darüber, dass es eine Gruppe von 120 Zionisten gibt, die ganze Welt managen. Wenn ich dann gefragt habe, und diese Zionisten, sind das alles Juden, da habe ich von gehört, nein, das muss es nicht sein. Also auch ein sehr großes Unwissen. Aber was da keine Rolle spielte, was wirklich abwesend war, war eine religiöse Begründung oder Fundierung oder Motivation. Das spielte da überhaupt keine Rolle.
Aber da müssten Sie eigentlich ja auch Ihrem Vorredner hier bei uns in der Sendung in einer Stunde History widersprechen, nämlich Hamed Abdel Samad, der sagt, der Antisemitismus gehört zum Islam, und zwar zur Religion des Islam.
Ich weiß nicht genau, wie er es sagt, und er ist nicht der Einzige, der das sagt. Aber man kann in einer Religion alles finden, was man sucht. Und es gibt im Koran böse und Schimpfworte über Juden. Aber wenn Sie das Alte Testament nehmen, gibt es dort auch sehr viele böse Schimpfworte, auch über Juden. Und das ist halt ein Teil dieser Bibelbücher, die wir alle kennen. Es gibt muslimische Hassprediger, die genau das tun. Die nehmen die eine oder andere Sure aus dem Koran, zitieren sie, um Juden zu beschimpfen. Aber wenn man mit einem normalen Verbraucher Muslime spricht, auch wenn sie gebildet sind und auch wenn sie gläubig sind, kennen sie diese Suren nicht. Es gibt den Islamismus. Im Weltbild des Islamismus, da gehört auch Antisemitismus dazu. Aber der Islamismus ist eine Gefahr nicht nur für die Juden, es ist eine Gefahr für uns alle. Dabei darf man nicht vergessen, dass der Islamismus oder die Islamisten nur eine ganz kleine Minorität in der Welt von 1,6 Milliarden Muslimen sind. Und man kann nicht die Panik machen und hohen Alarm rufen wegen einiger Hassprediger.
Aber wenn wir jetzt schon von Alarm und Vorsicht sprechen, dann vielleicht noch eines heran. Wir haben ja gesehen, dass hier in Deutschland vorm Brandenburger Tor junge Muslime Israel-Fahnen verbrennen und dann eben, wie Sie sagen, vielleicht kein Antisemitismus, aber doch der Israel-Palästina-Konflikt hier nach Europa rüberschwappt. Müssen wir uns davor Sorgen machen?
Es kommt darauf an, wie wir das behandeln. Wie wir es jetzt behandeln, da müssten wir uns schon Sorgen machen, weil es wird nur Muslim-Bashing in der Sache gemacht. Es wird nur gezeigt, wie schlimm die Muslimen sind. Die deutsche Gesellschaft muss verstehen, dass diese Muslime hier weder Zugang zum öffentlichen Diskurs haben und noch das Gefühl kriegen, dass irgendjemand sie hört. Wenn sie ein Problem haben, haben sie nicht das Ohr der Kanzlerin, haben sie nicht das Ohr der Medien, sie haben auch keine gute Repräsentanz in Deutschland. Das ist gefährlich und das ist im Interesse von uns allen, das zu ändern.
Sagt in der einen Stunde History David Ranane, er ist Politologe und übrigens auch Autor des Buches Muslimischer Antisemitismus, eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland. Herr Ranane, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Wir haben ein Problem mit Antisemitismus, auch in Deutschland. Dafür muss ich vielleicht nur noch mal kurz die knapp 1.500 Straftaten 2017, die ich am Anfang der Sendung erwähnt habe, in Erinnerung rufen. 4-mal strafrechtlicher Antisemitismus in Deutschland jeden Tag. Und wir haben eben neben Neonazis auch noch Islamisten als Quelle dieses Antisemitismus im Land. Zum Ende von einer Stunde History, Matthias, was können wir tun gegen Vorurteile gegen Juden, Andersdenkende oder auch einfach Anderslebende?
Tja, wenn ich darauf nur eine allgemeingültige Antwort wüsste. Es ist tatsächlich extrem schwierig, mit Menschen in einen ernsthaften Dialog zu treten, die voller Vorurteile sind oder um sich herum eine Art Meinungswagenburg gebildet haben. Daran prallen dann alle Argumente ab, weil sie angeblich Teil einer Verschwörungsideologie sind oder weil sie von einem staatlichen Umerziehungsprogramm stammen, weil sie einfach nicht in das eigene Weltbild passen oder weil sie es, und das würden sie ja auch, erst tatsächlich zerstören würden. Wer je versucht hat, mit einem von irgendetwas total überzeugten Menschen zu reden, der wird diese oder ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und die besteht in einem gegenseitigen Kennenlernen. Aber das geht natürlich nur, wenn beide Seiten dazu bereit sind. Bei den Rappern Kollegah und Farid Bang, die wegen der Zeile in ihrem Song »Mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen« für einen Skandal in der Musikbranche gesorgt und trotzdem den Echo gewonnen haben, scheint eine Begegnung funktioniert zu haben. Sie nämlich haben die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz besucht, an der Todeswand einen Kranz niedergelegt und sich anschließend nachdenklich und sichtlich bewegt gezeigt. Aber das ist eben nicht der Normalfall, sondern eher die Ausnahme.
Es gibt hier aber auch ganz einfache, praktische, konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann, Matthias. Seit 2018 zum Beispiel gibt es in der Bundesregierung einen Antisemitismusbeauftragten. Ist das sinnvoll oder doch nur irgendwie ein Symbol?
Naja, sinnvoll finde ich ist es schon, dass nun jemand offiziell da ist, der Zugang zu den entscheidenden Stellen der Regierung hat und die Vorfälle dort besser einordnen und weiterleiten kann, als jemand, der außerhalb der Regierung steht. Aber es gibt auch Zweifel daran, ob das der richtige Weg ist. Denn es nützt ein solcher Beauftragter wenig, wenn gleichzeitig in Familien, Moscheen oder in arabischen Gruppen und Vereinigungen Antisemitismus eben nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Wir müssen uns vielleicht mehr auf die jungen Männer konzentrieren, die aus arabischen Ländern zu uns kommen und wütend auf Israel, die Juden und die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind. Viele von ihnen sind voller Hass, der für das freiheitliche und demokratische System in Deutschland wirklich nichts Gutes erwarten lässt. Der Rechtsstaat muss sich wehren und sagen, dass derjenige, der Judenhass predigt oder Gewalt gegen Juden akzeptiert oder vielleicht sogar schürt, hier nicht willkommen ist. Und zwar egal, aus welchem Herkunftsland er kommt. Ich glaube übrigens, dass die Beantwortung dieser Frage entscheidend für den Weg der deutschen und der europäischen Demokratie in den kommenden Jahren sein wird.
Obwohl doch so ein freiheitlich-demokratisches System eigentlich eine Menge wert ist, denke ich mir immer wieder. Das werden wir vielleicht auch nächste Woche wieder sehen, denn das war's für diese eine Stunde History heute. Danke dir, Matthias. Wenn wir uns den Prager Frühling anschauen. Tauwetter im Sozialismus im Ostblock 1968, bis dann im August die Panzer in Prag einrollen. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Markus Dichmann, mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.